Halleluja, super. Wow, jetzt haben wir viel Licht. Danke, Jesus. Halleluja. Wow, so stark. Ja, danke, Herr. Danke, Herr. Bin ich angekommen im Zentrum. Halleluja. Wow, war starke Zeit. Danke, Herr. Danke, Herr, was wir wieder erlebt haben jetzt, Herr. Danke, dass wir die Gewissheit haben, Herr, dass du im Lobpreis deines Volkes wohnst. Danke, Herr, dass du dort wohnst, dass du dich dort wohlfühlst, dass es ein der angenehme Platz ist, Herr, für dich, wo du am liebsten dich befindest. Amen. Er genießt unseren Lobpreis. Es heißt ja, er wohnt dort. Wisst ihr, wohnen ist ja nicht nur irgendwie da sein und irgendwie herumstehen und warten auf bessere Zeiten, sondern wohnen heißt entspannt und relaxed sich in die Couch zurücklehnen. Amen. Und all das genießen, was geboten wird. Halleluja, danke, Herr. Wir vertrauen dir heute, Herr, auf eine Wahrheit, welche unsere Herzen berührt, was unseren Verstand berührt und was Einfluss nimmt auf unseren weiteren Lebensweg. Amen. Amen. Herr, ich vertraue dir einfach, so wie ich in allen Dingen dir vertraue. So wie ich dir mein Augenlicht anvertraut habe, so wie ich dir mein Leben anvertraut habe, so vertrauen wir dir, Herr, auf deine Versorgung und auf alle Facetten unseres Lebens. Amen. Amen. Vertrauen ist eines unserer höchsten Güter, die wir besitzen können. Vertrauen. Wir vertrauen auf den Herrn, dass sein Arm stark genug ist, dass er nicht zu spät kommt. Amen. Ja, er mag spät kommen, es ist mir egal, wenn ich weiß, dass er nie zu spät kommt. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist derjenige, auf dem wir all unser Vertrauen setzen können in allen Lebensbereichen. Amen. Egal, welcher Bereich es betrifft. Ist es deine Familie, ist es deine Ehe, ist es deine Beziehung? Ist es deine Gesundheit? Sind es deine Finanzen? Ist es deine Arbeit? Ist es die Schule? Ist es das Studium, die Universität? Egal, Herr. Du bist überall und dein Arm ist stark genug, überall und immer einzugreifen. Amen. Halleluja, danke, Herr. So, ihr Lieben, ihr wisst, ja, nehme an, wir befinden uns in dem dreiteiligen Was ist die Gemeinde? Und wir haben das erste Mal gehört von dem, wo Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Ein Ausdruck seines Willens, ein Ausdruck eines Vorhabens, das er sich vor Grundlegung der Welt zurechtgelegt hat. Und dann hat er es einfach gemacht. Und er hat seine Gemeinde gebaut. Und dann letzten Sonntag haben wir gehört, was hat es ihn gekostet? Die Kosten der Gemeinde. Amen. Und da haben wir festgestellt, dass es nicht nur oder wann überhaupt auch um Geld geht, ja, sondern um die Kosten, die er bezahlt hat. Für das, dass er seine Gemeinde, seine Braut besitzen darf, hat er bezahlt. Dafür hat er alles gegeben. Und heute, ihr Lieben, wollen wir uns anschauen in unserem dritten Teil, die zwei wesentlichsten Bestandteile einer Gemeinde, was eine Gemeinde ausmacht, nämlich Liebe und Einheit. Amen. Halleluja. Und ich werde heute den Schwerpunkt auf Einheit setzen und schon die Liebe wird schon vorkommen, weil ohne Liebe wird keine Einheit zustande kommen können. Amen. Aber für mich persönlich Und auch jetzt wieder in den letzten Stunden oder letzten Tagen immer wieder die Erfahrung gemacht, wo ich mir immer wieder gedacht habe, siehst du, wie notwendig Einheit ist. Wie notwendig es ist, wenn wir in Einheit vorwärts gehen. Und um das besser zu verstehen, habe ich mir wieder heute vorgenommen, aus dem, was ich empfangen habe, zu berichten. Und ich habe schon einige Male über Einheit geredet, weil ich einfach total davon überzeugt bin, dass es Gottes Plan ist und Gottes Wille ist, dass seine Gemeinde, dass sein Leib in Einheit gut und perfekt funktionieren soll. Amen. Ein Körper, der nicht, wo die Glieder nicht in Harmonie und in Perfektion zusammenwirken, da wirst du immer Probleme haben. Dann hast du ein Handicap. Und wir wissen und wir kennen und wir sehen manchmal Menschen mit diesem einen oder einem Handicap. Und wir denken dann, mein Gott, Herr Jesus, danke, dass bei mir das alles funktioniert. Dass bei mir alle miteinander, dass sie zusammenarbeiten. Dass sie nicht gegeneinander arbeiten. Es würde mich doch nur zerreißen. Und so wollen wir uns heute wieder mit dem Thema Einheit beschäftigen, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass es ein sehr, sehr wichtiges, wenn nicht das Wichtigste, ja, das haben wir festgestellt, ist die Liebe. Aber doch dann sind es doch diese beiden absoluten Merkmale, die eine Gemeinde auszeichnen oder wo die Gemeinde total durchdrungen und durchflutet sein soll und muss, wenn sie den Auftrag, den ihr Jesus gegeben hat, erfüllen kann. Dann muss sie in Liebe agieren, in Einheit agieren und sein. Amen. Halleluja. Zwei wesentlichsten Merkmale, Liebe und Einheit. Einheit ist vielleicht das am stärksten angegriffene der am stärksten angegriffene und umkämpfte Bereich einer Gemeinde, aber auch generell der Gesellschaft. Wo immer Menschen sich aufhalten, wo immer Menschen zusammenkommen, wo immer Menschen sind, ist der Bereich Einheit höchst umkämpft. Und wir sehen das und wir erleben das. Wir brauchen nur in unsere eigenen Umfeld hineinzuschauen. Wir brauchen nur zu schauen, wie schaut es mit der Einheit in unserer Ehe aus? Wie schaut es der Einheit in unserer Familie aus? Sind wir einig über die Kindererziehung? Ich habe mir gedacht, man kann aufgrund der Kinder ihrer Handlungen und ihrer Art ablesen oder herauslesen, ob ihre Erziehung, die Eltern in Einheit an ihnen gehandelt haben. Einheit ist so wichtig und Einheit entscheidet über das, was wir erreichen wollen, ob wir es erreichen. Über das, was wir als Ziel für uns definieren und ob wir dorthin gelangen, ist entscheidend unsere Einheit. Und weil sie doch so sehr angegriffen wird, auch aus diesem Grunde, weil der Herr, weil Gott selbst dorthin seinen Segen befiehlt. Im Psalm 133 heißt es, wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig, einmütig, einheitlich zusammenkommen. Denn dorthin befiehlt der Herr seinen Segen. Na ihr Lieben, wenn es heißt, es wäre möglich, dass du Segen empfängst, dann wirst du dich vielleicht fragen, ja, wie kann ich das unterstützen? Wie kann ich das noch mehr für mich, dass es mehr wird? Wie kann ich das, ja, okay. Was muss ich tun? Bin gerne bereit. Und was wir nicht vergessen dürfen, es ist eine enorme geistliche Kraft. Und in Matthäus 18, Vers 19 sagt der Herr, aber auch das sage ich euch, Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinem Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Die Bedingung dafür ist, dass wir uns einig sein müssen. Und Einheit hat eine unglaubliche Kraft. Wir kennen die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Es war ihnen möglich und es wäre ihnen möglich gewesen, aufgrund ihrer Einheit, ihrer Sprache, sie redeten mit einer Sprache. Versteht ihr das? Wir reden alle Deutsch. Aber jeder von uns scheinbar seine eigene Sprache. Wir verstehen uns einander manchmal gar nicht. Und reden doch dieselbe Sprache. Okay. Manchmal denke ich mir, ich muss nicht alles verstehen. Es ist jetzt besser, wenn ich schweige. Ja. Ja, genau. Danke. Also, es wäre ihnen möglich gewesen, diesen Turm in den Himmel hineinzubauen. Und Gott hat gesagt, da muss ich eingreifen. Denn denen mit so in dem Zustand, wo sie sich befinden, in dieser Einheit, ist ihnen alles möglich. Es ist ihnen alles möglich in ihrer Einheit. Und Gott hat eingegriffen. Und daher kommt dann das mit den Sprachen. Halleluja. Amen. Und es gab eine Zeit, so nach den Aposteln, während der Zeit, wo die Apostel, die Jesus gekannt haben, die mit Jesus gegangen sind, diese 12 Jünger, der eine ist dann raus und dann ist ein neuer dazugekommen, aber dann, sie sind mit ihm gegangen, sie haben von ihm gehört, sie haben mit ihm ihr Leben geteilt. Sie waren Tag und Nacht bei ihm zusammen, mit ihm zusammen. Und solange er dann ist in den Himmel gegangen und dann haben sie die Gemeinden geleitet und die Gemeinde geführt. Und sie waren voll des Heiligen Geistes. Alle Autorität des Himmels war in ihnen. Und sie haben es sehr gut verstanden, die Gemeinde vor den Angriffen und den Lügen des Teufels zu schützen und zu bewahren. Aber sie haben auch eine Zeit vorhergesagt, wo es große Bedrängnis gibt, wo falsche Lehrer auftauchen werden, wo falsche Propheten auftauchen werden. Und die Generationen nach ihnen waren nicht mehr so in der Lage, die Gemeinde zu bewahren und zu beschützen, weil sie war extremen Angriffen ausgesetzt. Es war nämlich das Hauptziel des Feindes, ihre Einheit zu zerstören. Und wann immer der Teufel eine Möglichkeit hat, Einheit zu zerstören, dann bricht irgendetwas total auseinander. Dann werden Ziele, die Gott vielleicht als eine Vision gegeben hat, nicht mehr erreicht. Dann wirst du das in deinem Leben nicht erreichen, was Gott für dich vorbereitet hat. Dann wirst du diese Wege nicht mehr finden und nicht mehr sehen, die Gott dir gebahnt hat. Auf diesen Wegen, wo du gehen sollst, wo er schon die Werke vorbereitet hat, in denen du wandeln sollst. Und so ist es absolut wichtig zu verstehen, dass der Teufel eine seiner größten Angriffe ist auf unsere Einheit. Wir brauchen nur in die Welt zu schauen. Wir brauchen nur zu schauen, was sich zwischen den Staaten, zwischen den Regionen, zwischen den verschiedenen Volksgruppen abspielt. Da geht es immer nur um Spaltung, immer nur um Trennung. Und die einen und das sind die anderen. Und das sind wir und das sind die anderen. Das ist alles Teufelswerk. Er will einfach nur, dass der Mensch nicht in seinen Frieden findet. Dass der Mensch nicht den Frieden mit Gott findet, dass er dann aus diesem Frieden mit Gott Freude schöpfen kann. von dem wir heute so viel gehört haben. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wenn der Mensch Gottes Gerechtigkeit empfangen kann, das heißt, er hat Frieden mit Gott. Und wenn du Frieden mit Gott hast, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du den Herrn Jesus in dein Leben eingeladen hast, wenn du ihm sein Leben anvertraut hast, dann kann jetzt Freude aufkommen. Egal in welcher Lebenssituation. Weil der Herr nie zu spät kommen wird. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Und kaum waren diese mächtigen, starken Männer Gottes verschwunden, dass sie gestorben sind, dem Märtyrertod ausgeliefert worden sind, hat es der Angriff wirklich massiv auf die Gemeinde begonnen. Und es hat da und dort Auseinandersetzungen gegeben, Spaltungen gegeben. Und ich möchte nur dann in Epheser 4 auch euch daran erinnern, dass die Ältesten, die Paulus eingesetzt hat, wir müssen verstehen, er war da ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre in einer Gemeinde oder vielleicht auch noch weniger Zeit oder kürzere Zeit. Und er hat gelehrt und gelehrt, gelehrt. Er hat sozusagen all das, was er an Zeit zur Verfügung gehabt hat, dazu verwendet, möglichst viel von Offenbarung und Wissen über Gottes Reich in die Menschen hineinzustopfen. Aber trotzdem, wir wissen das aus eigener Erfahrung, ja, du bist nicht fertig. Es ist noch nicht fertig, egal wie viele Jahre wir jetzt schon so mit Gott gehen. Und deshalb hat er Männer gesucht, auf denen er sein Vertrauen gesetzt hat, dass sie einen guten Charakter gehabt haben, dass sie standfest gestanden sind, dass sie ihren Ehen und ihrer Familie gut vorgestanden haben. Er hat einfach Männer gesucht, der ihnen die Gemeinde anvertraut hat, in der Zeit, wo er nicht da ist. Und darauf vertraut, dass der Heilige Geist das Werk der Offenbarung und Erkenntnis weiterführt. Diese Männer sind die Ältesten. Wisst ihr, in Epheser 4 schreibt Paulus an die Epheser, was Gott der Gemeinde, was Jesus der Gemeinde gegeben hat, diesen fünffältigen Dienst. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass dort die Ältesten nicht vorkommen? Die Ältesten, das war einfach nötig. Es ist nicht die Salbung eines Ältesten, sondern es ist ein Amt, das er ihnen übertragen hat. Pass auf, ich gehe jetzt weg. Die sind noch alle so jung und so klein. Pass auf sie. Sie waren vielleicht selbst noch, was haben sie schon zur Verfügung gehabt, außer das, was der Heilige Geist oder was Paulus sie gelehrt hat. Aber aufgrund ihres Wesens, ihres Charakters, ihrer Standfestigkeit sind sie eingesetzt worden. Was heute Gemeindeleitung, so wie Pastor, versteht ihr, das hat sich erst entwickeln müssen. Ja, der Herr hat mit der Zeit diese Hirten erst hervorgebracht. So wie er die Lehrer hervorgebracht hat. Amen. Halleluja. Und die menschlichen Versuche und unterschiedlichen Techniken, um Einheit zu erreichen, haben nie dieses Ziel erreicht, das sich die Menschen, die Gläubigen, die Gemeindeleitung oder wer immer es war, vorgestellt haben, dass es funktioniert. Und wenn wir uns anschauen, was alles gemacht wurde und was auch immer noch gemacht wird, mit diesen verschiedenen Dingen, die probiert werden. Es werden Dokumente geschrieben, es werden Satzungen geschrieben, es werden Verfassungen geschrieben, in dem Versuch, einfach aufgrund von diesem, dass sich die Leute da herum scharen und an dem festhalten und sagen, das sind unsere Dinge, die sind uns wichtig, wir haben erkannt, das ist entscheidend und wir werden daran festhalten und dadurch werden wir Einheit erlangen oder haben. Wisst ihr, die Geschichte lehrt uns eines Besseren. Danke. Es hat nie aufgehört. Es hat nie aufgehört. Spaltung, auseinanderreden, auseinanderdividieren. Irgendwie ist es immer noch dasselbe Dilemma, was die Christenheit erlebt. Amen. So, jetzt habe ich schon angedeutet, es ist doch alles der Versuch des Menschen, irgendetwas hinzustellen, wo sich die Gläubigen herumscharen können und an dem festhalten sollen und dass sie dadurch in Einheit kommen. Und ich weiß, es ist absolut wichtig, es ist wichtig, eine Vision darzustellen. Es ist wichtig, Ziele zu definieren. Das alles brauchen wir. Aber es wird uns nur ein Stück weit dazu beitragen, einheitlich zu sein und zu agieren. Um Einheit zu bauen und zu festigen, hat letztendlich die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche, alle Macht einem Manne gegeben. Weil man ja gesagt hat oder draufgekommen ist, je mehr das da mitreden, umso verwirrender und umso quälender wird das Ganze. Könnt ihr euch das vorstellen? Viele Köche verderben den Brei. Und dann gibt es, versteht's, dürft ihr mir nicht falsch verstehen oder müsst ihr mir richtig verstehen, dann gibt es ein Gremium in der Gemeinde mit mehreren Personen. Und es ist nicht anders oder vielleicht nicht viel anders wie in einer Regierung, einer weltlichen Regierung. Und jeder hat sozusagen seine Freunde oder seinen Einflussbereich. Und Menschen nützen den einen oder den anderen, um ihre Interessen durch diese Person in die Gemeinde hineinzubringen, in die Leiterschaft hineinzubringen oder in die Regierung hineinzubringen, die Lobbyisten zum Beispiel. Und so war es in der römisch-katholischen Kirche letztendlich dann so weit, dass sie gesagt haben, nein, das muss einer hat das Sagen, dann gibt es all diese Querelen nicht mehr, dann gibt es alle diese endlosen Debatten nicht mehr. Wir wissen ja, es dauert ihre Konzile, es geht über Jahre, über Jahrzehnte. Halleluja. Die Macht in eine Hand, dem Pontifex Maximus. Der Pontifex Maximus, zu Deutsch übersetzt, heißt der oberste Brückenbauer. Und ursprünglich war dieser Name dem Wächter der altrömischen Götterkultes gegeben. Das war der Name jenes Mannes im alten Rom, der darüber gewacht hat, irgendwie so wie der hohe Priester, der den Götterkult, damit alles richtig gelaufen ist, damit alles seine Ordnung hat, damit alle Götter am rechten Platz stehen, damit sie in richtiger Art und Weise angebetet, damit in rechter Weise die Opfer dargebracht werden. Dafür war dieser Pontifex Maximus zuständig. Und dieser Name ist dann übergegangen, hat man hinübergenommen zu dem Bischof von Rom, dann der Papst war. Und er nennt sich heute noch Pontifex Maximus. Halleluja. Aber wir wissen, da gibt es nur einen Brückenbauer. Da gibt es nur einen wahren Brückenbauer zwischen dem Menschen und zwischen Gott. Und dieser eine ist Jesus Christus. Da gibt es niemanden, der diese Stellung und diese Aufgabe wahrnehmen kann. Amen. Halleluja. Er ist unser Brückenbauer. Aber er ist nicht der Pontifex Maximus, weil der war derjenige, der das Bindeglied zwischen den Menschen und den Göttern war. Halleluja. Danke, Jesus. Es geht also darum, dass man alle Macht, um Einheit zu erreichen, alle Macht in eine Hand gegeben hat. Und der römisch-katholischen Kirche ist die Hauptaufgabe, die Hauptaufgabe jedes Papstes, die Hauptaufgabe jedes Kardinals, die Hauptaufgabe jedes Bischofs ist, einzuschauen, dass die Einheit nicht verloren geht. Koste es, was es wolle. Halleluja. Und trotz all diesen Mechanismen und all diesen Ideen und was sie Menschen, was sie einfallen haben lassen, wie ich vorhin gesagt habe, Dokumente geschrieben und Satzungen und Programme und Verfassungen. Kennt ihr das? Ja? Es gibt so vieles von denen, von dem. Aber trotzdem haben wir immer wieder dieses Dilemma, dass es Auseinandersetzungen gibt, dass es Streitigkeiten gibt, dass es Spaltungen gibt, ohne Ende. Es genügt nicht einmal, ihr Lieben, es genügt nicht einmal, dass wir sagen, unsere Grundlage ist die Bibel. Auch das genügt nicht, weil jetzt beginnen erst die Diskussionen über die Interpretation verschiedener Aussagen in der Bibel. Jetzt geht es wieder von vorne los. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich habe so Freude. Ich liebe die Wahrheit. Und wisst ihr, die Wahrheit ist nicht Butterbrot. Und schon gar kein Honig. Halleluja, die Wahrheit ist Lebenselixier. Danke, Herr. So, wie soll sie ausschauen? Wie soll die Einheit ausschauen? Und jetzt wollen wir da mit ein paar Bibelstellen durchgehen. Und ich fange an mit Johannes, im Johannesevangelium. Johannes 17, diesem Gebet, was Jesus zum Vater betet. Und in Vers 21 betet er, ich bitte aber nicht nur für sie, seine Jünger, sondern für alle, die durch ihr Wort von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein. Genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du mit mir bist, und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz, weil das ist Elberfelder, ich lese ja aus dieser wunderbaren Geschenkten. Ja, Hoffnung für alle. Halleluja. Das passt schon. Ihr könnt es lesen und ihr könnt es auch hören. Danke, Jesus. So, das ist jetzt ein Bild, wie sich Gott Einheit vorstellt. Wir sollen so eins sein, wie Jesus mit seinem Vater eins ist und der Vater mit ihm. Wenn Jesus sagt, wir sollen das sein, dann muss es auch möglich sein. Verstehen wir das? Es muss möglich sein. Es ist nicht nur, wisst ihr, wir geben uns dann allzu sehr und zu schnell mit etwas zufrieden, weil wir nicht im Ansatz erkennen können, dass sowas möglich ist. Dann sagen wir, ja, da haben wir dann eine abgespeckte Variante. Wir brauchen doch nur und so. Versteht ihr? Aber Tatsache ist, dass das Wort Gottes sagt, sie sollen so eins sein, wie wir sind. Also wir sollen uns nicht einen Meter vorher oder einen halben Meter vorher zufrieden geben mit dem, was wir haben. Wir müssen das anstreben, was Gott uns verheißt. Wir wollen das erleben. Na, wenn Jesus das sagt, ihr Lieben, dann kriege ich einen dann denke ich mir, ich muss das haben. Ich will das haben, wenn du sagst, das ist möglich, dass wir so eins werden und sein sollen, wie du mit deinem Vater und wie der Vater mit dir, dann will ich das erleben. Wir werden doch nicht sagen, na, das ist toll, aber das brauchen wir nicht. Na, du hast das wunderbar gemacht, du hast so viel dafür bezahlt, aber du hast nicht vorher gefragt, wir hätten das gesagt, wir brauchen das nicht. Hättest du das sparen können? Wir sollen darum bemüht sein. Im Epheser, Epheser 4, Vers 3, schreibt Paulus an die Epheser, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Heilige Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Der Friede Gottes verbindet uns miteinander. Amen. Der Friede Gottes. Jetzt brauchen wir nicht so irgendwie herum philosophieren oder nachdenken, was kann das sein? Wann entsteht der Friede Gottes? Na, wenn wir Frieden mit Gott haben. Wenn wir gerecht gemacht worden sind. Das ist ein elementarer Bereich, der uns befähigt, eins zu sein, wenn wir auf das schauen. Sein Friede verbindet uns. Und dieser Friede hat einen Namen. Dieses Band hat einen Namen, Entschuldigung. Dieses Band heißt Liebe. In Kolosser 3, Vers 14, schreibt Paulus, wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Jetzt sind wir wieder da, wo wir gesagt haben, die zwei wesentlichen und wichtigsten Elemente einer Gemeinde ist die Liebe und die Einheit. Und Einheit ohne Liebe ist nicht möglich, weil sie das Band ist, die Liebe, die in uns wohnt, die göttliche Liebe, die beschrieben wird in 2. Korinther 13, ja, das ist die Liebe Gottes. So liebt Gott. Das ist eine Beschreibung der Liebe Gottes. Wenn du dir denkst, das ist etwas für Gott, okay, der schafft es so, das ist nichts für Menschen, dann muss ich dir sagen, dass diese Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen wurde. Also verfügbar. 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 Das Problem liegt jetzt nicht an mangelhaften Statuten oder an mangelhaften Dokumenten oder an einer mangelhaften Vision oder einem mangelhaften Ziel. Das Problem liegt im Menschen drinnen. Und das beschreibt Jakobus. Jakobus schreibt einen Brief an die Juden, nicht an eine Gemeinde, an die Juden, die zerstreut worden sind in große Teile der Welt. Er schreibt ihnen einen Brief und dort schreibt er im Vers 1, 4, 1, wieso gibt es denn bei euch so viel Kämpfe und Streitigkeiten? Warum gibt es in dieser Gemeinde so viel Kämpfe und Streitigkeiten, dass sich Leute aufmachen und mit denen anderen da nichts mehr zu tun haben wollen? Warum gibt es das bei euch? Kommt nicht alles daher, dass in euch die Leidenschaft und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen? Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass. So Es ist die Beschreibung von Jakobus, wie es in den Gemeinden zugeht. Und wir sagen einfach nur, naja, ich kann die nicht lieben, aber ich muss ja nicht, ich passt schon. Aber Jakobus bringt es auf den Punkt. Doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben. Wow! Denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Halleluja! Endlich wissen wir, was los ist. Danke, Jesus. Selbstsüchtigkeit. Wisst ihr, man beruft sich dann, es steht geschrieben, dieses oder jenes. Ja? Und deshalb müssen wir so und nicht so wie ihr, weil das steht nicht so in der Bibel. Aber wisst ihr, was da passiert? Wir lassen die Liebe komplett außen vor. Wenn Jesus so gehandelt hätte, kriege einen Lachkrampf. Der hätte nicht im Ansatz daran gedacht, vom Thron zu steigen. Halleluja. Danke, Wort Gottes, was uns sagt, was Sache ist, damit wir reagieren können. Amen. Wir haben das Wort Gottes, was uns nicht in Dunkelheit lässt, was uns ans Licht befördert. Danke, Jesus. Halleluja. Das Problem liegt also nicht dort, sondern es liegt im Menschen drinnen. Und damit Einheit gelingt, müssen wir all diese Vorstellungen hinter uns lassen. All das, was können wir machen, damit wir, was können wir uns aufsetzen, haben wir was vergessen? Sollte man das auch noch mit hineinnehmen? Oder wie könnte man das verstehen? Oder könnte man das falsch verstehen? Das Einzige, auf was wir uns konzentrieren müssen, um Einheit zu erlangen, ist Jesus Christus. Wir können alles herunterbrechen, wir müssen alles herunterbrechen auf die eine Person, Jesus Christus. Und wenn wir beginnen, auf ihn zu schauen und nicht auf irgendwelche Umstände oder irgendwelche, was ist denn seine Meinung, was ist der, wenn wir das Vertrauen in den Heiligen Geist nicht haben, dass er in der Lage ist, die Menschen in die Wahrheit zu führen, dann müssen wir uns darum kümmern. Ja, genau. Genau, das haben wir immer schon versucht und jetzt sind wir da, wo wir sind. Wir müssen uns alle zusammen auf den Herrn konzentrieren. Auf ihn. Nicht auf die Figur oder auf seinen Bart oder auf seine Robe oder auf seine Sandalen oder was, ja? Sondern auf seinen Charakter und auf sein Wesen. Er ist es nämlich, der sagt, ich bin. Ich bin. All das, was du brauchst, all das, was ihr benötigt, um in Einheit zu kommen, bin ich. Und wenn ihr endlich daran arbeitet, wegzuschauen von euren Vorstellungen, wie es sein sollte, um was wir uns scharen müssen, es gibt nur einen Namen im Universum, auf den wir uns konzentrieren sollen und auf den wir uns fokussieren sollen, damit wir Einheit erreichen können, nämlich Jesus Christus. Amen. Dann wird alles andere, alle anderen Gedanken und Besserwissereien und Komisches, es wird alles nivelliert werden, es wird alles seine Kraft verlieren in Anbetracht dieses absoluten Gottes. Amen. Zum Abschluss möchte ich Einheit und Liebe zusammenfassen. Nicht ich, ich möchte es vorlesen aus dem Wort Gottes. Nämlich in Philipper 2, so, wo bist du, mein Lieber? Ah, da habe ich dich. Halleluja. Philipper 2, ja, Philipper 2, 1 bis, wohin bin ich gegangen? Bis 5. Ich lese jetzt vor, ihr Lieben, gell? Und ich müsst euch jetzt das so vorstellen, ich darf es nicht vorlesen. Ich möchte es selber lesen. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, Paulus schreibt diesen Brief an diese Gemeinde, an euch. Okay? Halleluja. Ich lese. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Der Herr hat Humor. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid so liebevollen Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Man spürt es, ich spüre das. Und herzlich mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid. In der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als dich selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Amen. Jetzt haben wir all diese wichtigen Punkte da drinnen. Die Liebe, die Einheit und auf was wir letztendlich schauen sollen, damit das gelingen möge und wird. Amen. Jesus Christus. Amen. Halleluja. Jetzt bitte ich euch, dass ihr das mit nach Hause nehmt. In euren Herzen. Vater, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du Wahrheit versiegelst in den Herzen derjenigen, die dich lieben. Und dass du diese Wahrheit und dein Wort und deine Barmherzigkeit und deine Liebe so fest in sie hineindrückst in ihre Herzen, dass sie niemals geraubt werden kann, weder durch Zeit noch durch irgendwelche Lügen und Reden des Teufels, noch durch irgendeine Besserwisserei von irgendwelchen Geschwistern, sondern dass sie dort drinnen fest verankert sind und eine Sehnsucht danach haben, nach dieser Einheit, von der du schreibst, dass sie möglich ist, weil du sie so sehr für uns wünschst, weil du möchtest deinen Segen dorthin befehlen, wo wir in Einheit zusammenkommen und zusammen sind. Du willst, es ist dein Wunsch, uns zu segnen. Segne uns, Herr, danke, dass wir verstehen, dass es dein innigster Wunsch ist, uns zu segnen. Und hilf uns, Heiliger Geist, die Wahrheit zu erkennen. Wir wollen unsere Hände ausstrecken nach dir, Herr. Wir wollen unsere Hände ausstrecken nach den zugesagten Segnungen, die uns auf alle Fälle erreichen werden, wenn wir in Einheit und in Liebe zusammenkommen. Heiliger Geist, stärkt das Band der Liebe unter uns. Lass uns nicht einfach nur so oberflächlich übereinander denken, übereinander reden, sondern lass uns so übereinander denken und so voneinander reden, wie du es tun würdest und wie du es tust und immer schon getan hast. Wir bitten dich, Heiliger Geist, hilf uns, wir sehnen uns danach. Unser innerer Mensch sehnt sich, unser neuer Mensch sehnt sich nach diesen himmlischen Freuden. Barbara, mach ein bisschen lauter. Wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf Jesus. Das Licht ein bisschen hoch. Wir schauen auf Jesus. Wir schauen weg von dem, was wir da sehen, was uns nicht gefällt, was uns unseren Ohren gekitzelt hat. Wir schauen und hören weg. Wir richten uns aus auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir wollen ganz nahe bei dir sein, Herr. Wir wollen ganz nahe an deinem Herzen sein. Wir sehnen uns nach deiner Gegenwart. Wir sehnen uns nach einer Berührung von dir. Wir danken dir, Herr, dass du uns in die Gemeinde gesetzt hast, in deine Gemeinde, in deinen Leib eingefügt hast. Wir sehnen uns danach, Herr, bestmöglich zu funktionieren, um das zu bewirken und zu erwirken, für was du uns berufen hast. Vater, ich danke dir, dass ich sie segnen kann in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Danke, Herr, dass sie deinen Frieden und deine Freude empfangen dürfen. Dass deine Freude in ihren Herzen springt, jubelt. Um deine Segen und deine Verheißungen zu empfangen. Danke, Jesus. Du bist das Beste, was wir haben können. Und was uns in unserem Leben passieren hat können. Danke, Herr. Amen. Amen. Danke, Herr. Petko. Schau mal. Na. Mit Baby. Okay. Ich habe so den Eindruck, dass man, ich möchte ein Handy auflegen auf diese zwei wunderbaren Buben. Und dass sie einfach mit mir, dass wir uns eins machen.
Amen.
Ja? Und den Segen Gottes in ihr Leben befehlen. Vater, wir loben und preisen dich, Herr. Wir danken dir, Jesus. Danke, Herr, für diese wunderbaren Männer, Herr. So wie du sie jetzt schon siehst, Herr, so wollen wir sie auch schauen und sehen. Und danke, Herr, dass du ihnen deine Kraft, deinen Geist in sie hineingibst und dass sie all das zu Wege bringen und zustande bringen, wofür du sie ausgewählt hast, Vater. Danke, Herr. Ich segne sie in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.
Amen. Amen. Amen.